Deutschlandfunk, der Tag.
Noch vor 2 Monaten war es eigentlich undenkbar, dass dieser zentrale Satz hier nicht von Joe Biden kommt.
I accept your nomination to be President of the United States of America.
Nicht der Präsident, sondern die Vizepräsidentin Kamala Harris hat die Nominierung ihrer Partei als Präsidentschaftskandidatin angenommen. Aber hat sie auch delivered auf diesem Parteitag? Die Erwartungen waren ja extrem hoch. Und bevor das vor lauter Show-Einlagen und Emotionen untergeht, wollen wir auch fragen, wissen wir jetzt eigentlich besser, wofür Harris inhaltlich steht? Da war doch mal irgendwas mit Gaza, oder? Besprechen wir auch gleich. Außerdem schauen wir auf die schlimmste humanitäre Krise der Welt, den Sudan. Seit vergangener Woche wird verhandelt. Heute gab es einen Zwischenstand von den USA. Schauen wir auch drauf in dieser Episode von der Tag an diesem 23.08.2024. Ich bin Steffi Rohde. Schön, dass ihr dabei seid. Hi.
I am feeling ready to go. Even if I am the only person stupid enough to speak after Michelle Obama.
Ich bin bereit, obwohl ich die einzige Person bin, die dumm genug ist, nach Michelle Obama zu sprechen. So Ex-Präsident Barack Obama, der auf dem Parteitag der Demokraten direkt nach seiner Frau gesprochen hat. Und gefühlt war die Menge auch ein bisschen weniger on fire, als es bei seiner Frau noch der Fall war. Nun könnte man meinen, immerhin niemand ist dumm genug, nach beiden Obamas zu sprechen. Well, Kamala Harris musste, aber zum Glück waren Puffer dazwischen gute 2 Tage. Wie kam sie rüber in dieser wichtigsten Rede ihrer bisherigen Karriere? Kann ich besprechen mit Rachel Tausendfreund. Sie ist ab September Senior Fellow der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik mit Schwerpunkt USA und transatlantische Beziehungen. Hallo, schön, dass Sie hier sind.
Ja, ich freue mich, da zu sein.
Was würden Sie sagen nach dieser Rede von Harris? Yes, she can?
Ja, also eine gute Rede halten, wenn die Erwartungen sehr hoch sind, kann sie tatsächlich. Also das war bestimmt die wichtigste Rede ihrer Karriere und die Erwartungen waren sehr hoch. Sie hat ja nach nicht nur die Obamas, auch Bill Clinton, auch Pete Buttigieg sehr viele gute Redner am Ende von 3 Tagen geredet und sie hat es sehr gut gemacht.
Und war das auf dem Niveau von Obama, von Clinton, beides super Redner?
Wahrscheinlich nicht. Also sie ist nicht die gleiche Art von Redner wie Obama, also diese richtig inspirierende, so ein bisschen fast wie ein Preacher. Das ist sie nicht, aber sie hat halt ihre eigene authentische Stil genommen. Das hat sie auch klar rübergebracht und das ist fast genauso wichtig.
Das war ja viel Show auch, viel Emotion bei diesem Parteitag. Kann man zusammenfassen, dass es eigentlich um sowas wie Halligalli und Heilung ging? Also dass man irgendwie feiert, dass man diese Sklerose der beiden Kandidatur überwunden hat?
Ja, ich glaube, viel von der Energie, die wirklich spürbar und sichtbar war, ist eben diese Wechsel. Das war eine krasse so Stabweitergebung in diese Tage von. Ich meine, die waren alle da, die alten Eminenzen, auch die Obamas, die nicht so alt sind und die Clintons. Und das war dann die Übergabe an Harris. Und dass es irgendwie so schnell, so gut zu Ende ging mit der Biden-Kandidatur und dass es eine frische neue Gesicht gibt für die Demokratische Partei, das wurde gefeiert.
Ja. Wissen Sie nach diesem Parteitag eigentlich genauer, wofür Kamala Harris steht?
Das kann man nicht wirklich sagen. In der Tat waren es jetzt nicht irgendwie total tiefe Details über genaue Politik. Was man wahrscheinlich sagen kann, sie hat sich nicht distanziert von der Biden-Policy, wo sie auch Vize war dieser letzten 4 Jahren. Das heißt, sie hat so ein bisschen unterstrichen, was das wahrscheinlich inhaltlich nicht allzu anders sein wird von der Biden-Präsidentschaft. Nur in der Akzenten vielleicht.
Und da ist aber doch die spannende Frage, also wie überzeugen kann denn eine Frau Wandel versprechen, die seit 3 Jahren mitregiert?
Das werden wir sehen. Also noch funktioniert das, weil sie ein frischer Gesicht ist für die meisten Amerikaner, vor allem die nicht ständig Nachrichten lesen und Politikshows schauen. Das heißt, in ihrer Persönlichkeit ist sie neu, sie ist frisch, sie ist ein Wandel, das ist Trump nicht. Aber der Trump-Wahlkampf versucht, sie als quasi Verlängerung von Biden darzustellen. Und wir wissen noch nicht, ob das greift.
Ja, also sie war ja so ein bisschen im Windschatten von Biden als Vizepräsidentin. Das ist ja irgendwie ein blöder Job. Da muss man undankbare Themen machen, zum Beispiel sowas wie Einwanderung, wo Harris ja aber faktisch nicht wirklich punkten konnte. Wie geht denn sie mit solchen schwierigen Themen jetzt um? Vermeidet sie die?
Eine Mischung. Also sie hat zum Beispiel, das hat mich überrascht, relativ viel Zeit gebracht in ihre Rede, um wahrscheinlich das schwierigste Thema für Demokraten anzusprechen. Das ist der Krieg in Gaza. Das ist der Thema, wo es richtig Spaltung gibt in der Demokratischen Partei. Das wissen auch die Republikaner, deswegen wollen die das als Thema haben. Und sie hat es nicht vermieden, sie hat es ausdrücklich relativ lang und klar angesprochen. Und das hat mich überrascht. Also sie geht nicht alle schwierigen Themen aus dem Weg, wenn es auch leicht an Details noch ist.
Ja, ich versuche da mal eine andere Perspektive reinzubringen. Kamala Harris hatte ja vor einigen Wochen deutlich schärfer als Biden formuliert, ich werde nicht schweigen angesichts des Leidens von Palästinensern. Jetzt auf diesem Parteitag hat sie ja gesagt, einerseits, andererseits sozusagen, wir sind auf beiden Seiten irgendwie. Ist das nicht dann am Ende doch ein Schweigen, also nicht wirklich was machen?
Also ich glaube, ein Schweigen wäre das nicht anzusprechen gewesen, und das hat sie nicht gemacht. Also in der Tat hat sie quasi beides gesagt. Das hat sie auch in mehreren Reden oder in der Vergangenheit ihrer Karriere gemeint, was sie irgendwie nicht bereit ist zu machen, ist falsche Entscheidungen treffen zu machen. Also wo man sich eigentlich nicht entscheiden muss. Und das hat sie versucht auch in dieser Rede zu machen, wo sie die Unterstützung für Israel verstärkt, also betont hat, so wie Biden das macht, aber auch die Mitgefühl für die Palästinenser und auch ihr Recht auf Selbstbestimmung. Das hat sie betont und das wurde auch viel appelliert. Also die Frage ist, ob man das ihr abkauft, dass sie das quasi mehr meint als Biden, also die Demokraten, die da kritisch sind.
Und das heißt aber, Harris hält eigentlich diesen altbewährten Widerspruch von Biden aufrecht, zu sagen, wir wollen diesen Krieg beenden, indem wir massenhaft Waffen senden. Und statt den einzigen Hebel zu benutzen, nämlich keine Waffen mehr zu senden, setzen wir auf liebe Worte.
Kann man so sagen, wenn man das kritisch betrachten will? Das ist auch eine schwierige Frage bezüglich der Waffenlieferung. Also einige Waffen haben die auch schon gesagt, dass sie nicht mehr liefern. Ob die komplett aufhören damit, dann hat man Angst, dass es quasi die Kräfte verstärkt regional, die einen Konflikt ausweiten wollen. Das ist das, was die amerikanische Regierung bieten muss. Das wird auch Präsident Harris, wenn sie das werden sollte, das wird eine schwierige Entscheidung. Und die Entscheidung, jetzt keine Waffen mehr zu liefern, das hat sie nicht getroffen, das hat sie jetzt auch nicht ausgesprochen. Und das wird noch erwartet von ihr.
Und glauben Sie, dass sie es macht?
Also momentan glaube ich das nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie noch verstärkt irgendwelche Regelungen setzt, dass sie vielleicht bestimmte Waffen nicht mehr liefert. Aber momentan finde ich das schwer zu glauben, dass sie das machen würde.
Das Uncommitted National Movement, das hat mehr als 750.000 Wählende mobilisiert für den Protest gegen die US-Israel-Politik. Und die haben sich enttäuscht geäußert. Die haben gesagt, Harris hat die Chance verpasst, die Menschen zu gewinnen, die auch gerade in den umkämpften Swing States leben. Sind diese Stimmen am Ende vielleicht für Harris gar nicht so wichtig? Also gibt es da vielleicht eine Kalkulation zu sagen, naja, wir schaffen das auch ohne deren Stimmen?
Das Problem ist, dass sie beide Stimmen brauchen. Also die brauchen auch die quasi liberale jüdische Stimmen und die brauchen auch einige von diesen Stimmen. Und das sieht man auch in Harris' Positionierung. Man kann quasi keine von den beiden Lager total zufriedenstellen. Ich glaube, also in Michigan zum Beispiel, wo ich herkomme, sie kann nicht gewinnen, wenn sie keine von dieser uncommitted Stimmen bekommt. Aber man fragt sich auch, wenn es tatsächlich eine Wahl ist zwischen Trump und Harris, ob die uncommitted dabei bleiben. Weil da ist der Wahl ein bisschen klarer, wer noch schlechter ist für die Palästinenser.
Jetzt ist es ja so, in nicht mal drei Wochen gibt es das erste TV-Duell von Kamala Harris und Donald Trump. Und Harris hat ja, so habe ich das zumindest beobachtet, den Ton etwas geändert und hat Trump weniger dämonisiert. Also es ist nicht mehr so oft die Rede vom Ende der Demokratie, sollte Trump ins Amt kommen, sondern der wird eher als weird, als komisch dargestellt. Nehmen Sie das auch so wahr und glauben Sie, dass das verfängt, dass das eine bessere Strategie ist als das, was Biden gemacht hat?
Ich nehme das auch genauso wahr. Also punktuell sagen die natürlich, dass er gefährlich ist. Sie hat ja auch betont, dass er Autokraten irgendwie lieb hat und dass das unamerikanisch ist und gefährlich ist. Aber grundsätzlich setzen die auf eine andere Strategie und das scheint meiner Beurteilung nach besser zu funktionieren, weil es ein bisschen zugänglicher ist. Immer auf diese irgendwie, die Demokratie ist in Gefahr. Auch wenn man glaubt, dass das stimmt, das verliert ein bisschen die Wirkung nach das 10. Mal oder das 4. Jahr.
Und jetzt setzt man eher auch auf so eine positive Vision, statt sozusagen den Gegner zu dämonisieren und da diese negative Sache an die Wand zu malen. Wie sieht's denn bei Trump eigentlich aus? Da hatte man ja zwischendurch das Gefühl, dass der Schwierigkeiten hatte, von Biden wirklich loszulassen als Gegner. Kann er das jetzt? Hat er eine Linie gefunden, wie er Harris angreifen kann?
Noch nicht. Man sieht, dass es noch nicht so ganz klar ist für Trump und auch seine Mannschaft, wie sie da herangehen. Interessant ist das Thema Dämonisieren. Man hat es bei Bill Clinton zum Beispiel, aber das war durchgängig durch vielen von den Reden. Die gehen jetzt auch auf eine andere Schiene und das ist nicht quasi, dass er lügt oder dass er gefährlich ist, sondern dass er selbstbezogen ist und dass er für die normale Leute kein Interesse hat. Das ist der neue Takt. Und da ist die Frage, ob das besser ankommt, weil die Leute, die wissen eigentlich, dass Trump lügt, also auch seine Unterstützer. Die Frage ist, ob diese neue Linie besser klappt. Und Trump, der wird da bleiben. Er hat auch leicht darüber quasi laut überlegt, ob er gemein werden soll oder nicht, weil seine Berater sagen zu ihm, sagt er, dass er das nicht soll. Das wird er, glaube ich, sich nicht vergreifen, aber momentan, dass die größte Waffe, die die haben gegen Kamala Harris, und das benutzen sie, ist Migration. A, weil sie aus Kalifornien kommt, und B, weil man sie in Verbindung setzen kann mit den sehr großen Schwierigkeiten an der Grenze jetzt in den beiden Administrationen.
Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und die Einschätzung.
Bitte.
Und wo wir gerade auch in den USA waren, die USA sind ein wichtiger Vermittler, wenn es um die größte humanitäre Krise der Welt geht, nämlich im Sudan. Da ist es so, es ist unvorstellbar, dass die Hälfte der Bevölkerung hungert, laut den Vereinten Nationen. Und nirgendwo sonst auf der Welt sind so viele Menschen auf der Flucht wie im Sudan. Die Vereinten Nationen haben jetzt heute wieder davor gewarnt, dass sich die Cholera auch ausbreitet. Und nochmal zum Hintergrund. Grund für diese ganze Katastrophe ist der Krieg zwischen der regulären Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces. Das Ganze zieht sich hin seit rund 16 Monaten. Seit vergangener Woche laufen unter Vermittlung der USA eben Gespräche in der Schweiz für eine bessere humanitäre Versorgung. Heute gab es jetzt ein Update von den USA. Anna Osius ist unsere Korrespondentin in Kairo, auch zuständig für den Sudan, verfolgt das Statement, was ja gerade noch läuft für uns. Anna, was bringen diese Gespräche den notleidenden Menschen im Sudan?
Tja, ehrlich gesagt, ich wünschte, dass ich jetzt sagen könnte, jetzt wird alles gut. Aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Gespräche bislang den Menschen im Sudan irgendwas Entscheidendes gebracht haben. Als große Erfolgsmeldung wurde ja schon vor einigen Tagen verkündet, dass jetzt ein Grenzübergang zum Nachbarland Tschad aufgemacht werden sollte, um dort Hilfsgüter reinzubringen. Ja, das ist ohne Frage wichtig, letztlich aber auch ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts der riesigen Not, die im Sudan herrscht und angesichts dessen, dass die Fronten der Kriegsparteien nach wie vor total verhärtet sind. Da wurden in der Vergangenheit schon so oft Zusagen gemacht und dann nicht eingehalten, dass ich mich auch jetzt gar nicht traue, optimistisch zu sein. Jetzt sollen weitere humanitäre Korridore ermöglicht werden, hieß es eben in der Pressekonferenz. Man sei in aktiven Verhandlungen. Mir hat mal ein humanitärer Helfer im Sudan gesagt, wir leben hier von Tag zu Tag. Jeden Tag müssen wir neu bewerten, wo wir überhaupt noch ins Land können, wo wir Hilfe hinbringen können, ob wir überhaupt Hilfe reinbringen können. Es wäre ohne Frage so wichtig, dass mehr Hilfe ins Land kommt. Aber ob das wirklich passiert oder ob wir nicht wieder nur Lippenbekenntnisse sehen. Das müssen jetzt die nächsten Wochen zeigen.
Gehen wir mal einen Schritt zurück. Wer verhandelt denn eigentlich gerade worüber?
Ja, bei diesen Gesprächen in der Schweiz geht es ausdrücklich darum, das hat der US-Vertreter im Vorfeld nochmal betont, nicht über die politische Zukunft des Sudan zu beraten. Also das wurde komplett ausgeklammert, was ja erstmal ein bisschen verrückt erscheint angesichts dessen, dass sich da ja bald seit anderthalb Jahren zwei Kriegsparteien gegenseitig und eigentlich ein ganzes Land in Schutt und Asche legen und dieses Land dringend eine Perspektive bräuchte. Aber man wollte die Kriegsparteien eben nicht im Vorfeld abschrecken und hat deshalb betont, es gehe ausschließlich um die Frage, wie, wo, wann mehr Hilfe für die Menschen sicher ins Land kommen kann. Also ausschließlich eine humanitäre Konferenz. Und trotzdem ist eine der Kriegsparteien, die nationale Armee, nicht angereist. Und die andere war wohl in der Schweiz. Die RSF-Miliz soll Berichten zufolge aber gar nicht immer zu den Gesprächen hingegangen sein. Also das hat schon was Zynisches, muss man sagen. Man habe intensiv virtuell kommuniziert, hieß es heute. Und natürlich verbreitet so eine Pressekonferenz auch einen großen Optimismus, dass man weitergekommen sei. Aber es ist trotzdem ganz klar, jetzt geht es darum, das umzusetzen. Und da habe ich ein großes Fragezeichen.
Es gibt ja immer sehr, sehr viele Gründe für Kriege oder Ursachen. Was würdest du sagen, worum geht es in diesem Krieg im Kern?
Es geht um die Macht. Es geht um einen Streit, wer dieses Land regieren darf. Ein Streit zwischen zwei machthungrigen, selbstverliebten Männern, denen eigentlich alles andere egal ist, mehr und nicht weniger. Und dafür sterben Zehntausende. Wir haben hier zwei Generäle, die sich unversöhnlich gegenüberstehen und die beide die Macht für sich beanspruchen. Das ist auf der einen Seite der Militärchef und de facto Machthaber des Landes Al-Burhan mit seiner nationalen Armee. Und auf der anderen Seite steht sein ehemaliger Stellvertreter, der heißt Dagalo, wird auch Hemeti genannt. Das ist ein Milizenführer, der befehligt die hochbewaffneten Rapid Support Forces, kurz RSF-Miliz. Das ist wirklich eine grausame Truppe. Die ist in der Vergangenheit schon aufgefallen. Wirklich für brutale Menschenrechtsverbrechen ist die bekannt und auch gefürchtet. Und diese etwa gleich starken Truppen, die kämpfen gegeneinander und das in Wohngebieten, in Wohnvierteln, mitten in den Städten und richten damit mit ihrem Streit wirklich ein ganzes Land zugrunde. Vielleicht zwei, drei Sätze zur Vorgeschichte. Der Sudan wurde ja mehr als 30 Jahre lang von einem Diktator mit wirklich harter Hand regiert, Al-Bashir. Der wurde dann 2019, also vor 5 Jahren, nach Massenprotesten gestürzt. Man hatte so ein bisschen vorsichtig die Hoffnung, dass dieses Land demokratisch werden könnte. Aber dann hat das Militär mit Al-Burhan die Macht übernommen und wollte sie auch behalten. Und für einen UN-begleiteten Demokratie- und Friedensprozess wäre es wichtig gewesen, dass man eben aus diesen zwei gleich starken Armeen eine macht. Also der damalige UN-Sonderbeauftragte Volker Perthes, der hat zu uns mal in einem Interview gesagt, ein Land, was zwei oder drei Armeen parallel hat, das kann nicht stabil werden. Aber als die RSF-Miliz dann im April vergangenen Jahres in die nationale Armee integriert werden sollte, da kam es dann zum finalen Bruch. Das hat den Krieg ausgelöst und da waren die beiden Truppen sofort im vollen Kampfmodus.
Jetzt ist es ja so, dass ausländische JournalistInnen kaum Zugang haben zu diesem Gebiet. Was weiß man denn über die humanitäre Lage und was weiß man auch über mutmaßliche Kriegsverbrechen? Du hast die gerade auch angesprochen und der Internationale Strafgerichtshof, der hat ja neue Ermittlungen eingeleitet im Juli.
Genau, das große Problem ist einfach, dass von keiner Seite Rücksicht auf die Zivilbevölkerung genommen wird. Die Kämpfe finden in Wohngebieten statt, die RSF-Miliz besetzt Häuser. Es ist bekannt für furchtbare Gräueltaten auch an der Bevölkerung. Frauen werden vergewaltigt, Kinder erschossen. Und der Krieg hat sich mittlerweile krakenartig über das ganze Land ausgebreitet und ist mittlerweile teilweise auch zu einem ethnischen Konflikt geworden. Wenn wir uns zum Beispiel die Lage in Darfur anschauen, einer Region im Westen des Sudan, da wiederholen sich gerade Kriegsverbrechen, die wir vor 20 Jahren in der Darfur-Krise bereits gesehen haben. Also sprich die arabischstämmige Bevölkerung gegen die afrikanischstämmige Bevölkerung. Das große Problem ist einfach, das hat die UN-Beauftragte zur Vermeidung von Genozid ganz klar gesagt, dass es Anzeichen dort in Darfur gibt, dass sich ein Völkermord dort abspielen könnte. Also wirklich Dörfer werden niedergebrannt, Massenerschießungen. Und Ärzte ohne Grenzen meldet, in einem Lager in Nord-Darfur stirbt wirklich alle 2 Stunden ein Kind, mangels vernünftiger Versorgung. Und weil der Sudan so ein riesiges Land ist, ist auch die Not entsprechend riesig. Also in Zahlen, mehr als 10 Millionen Menschen befinden sich in diesem Land auf der Flucht. Das ist die größte Flüchtlingskrise der Welt, eine der größten, wenn nicht sogar die größte. Wir müssen uns vorstellen, das sind mehr Menschen, als wenn gleichzeitig sich alle Einwohner von Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt gleichzeitig auf die Flucht begeben würden. Und den Menschen fehlt es halt einfach an allen. Viele sind innerhalb des Landes auf der Flucht, aber viele fliehen auch in die Nachbarländer. Ich war selber in einem Flüchtlingslager im Südsudan, wo täglich Tausende ankommen. Die Menschen haben alles verloren, die sind hochtraumatisiert. Ich habe mich mit einer jungen Mutter unterhalten, die musste mit ansehen, wie die RSF-Miliz vor ihren Augen ihre beiden kleinen Kinder erschossen hat. Sie konnte nur das kleinste von den drei Kindern tragen und ist dann mit dem weggelaufen. Jetzt hat sie nicht genug zu essen, denn die Vereinten Nationen melden, mehr als 26 Millionen Menschen hungern, allein im Sudan. Das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung.
Das ist echt der absolute Wahnsinn, wenn man sich das versucht vorzustellen. Kommen wir nochmal vielleicht auf einen größeren Blick, ne? Weil du hast uns jetzt die Konfliktparteien beschrieben und wie die auch vorgehen, wie brutal die vorgehen. Wie sieht's denn aus mit externen Akteuren, die vielleicht auch ein Interesse haben, eine bestimmte Agenda haben? Da werden ja immer wieder Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate vor allen Dingen auch analysiert. Was wollen die? Warum haben die da ihre Finger im Spiel?
Genau, die Vereinigten Arabischen Emirate, wir kennen die ja für die Glitzermetropolen Dubai, Abu Dhabi, die gelten als die großen Unterstützer von Hemeti und eben dieser RSF-Miliz, genauso wie Russland übrigens. Da geht es vor allem um wirtschaftliche Interessen. Also Hemeti kontrolliert die wichtigsten Goldminen des Landes, des Sudan. Der Sudan ist ja voll an Rohstoffen. Das ist eigentlich ein ganz reiches Land. Gold, Silber, Edelsteine, wichtige Erze, fruchtbarer Boden. Und genau das wird diesem Land leider wie so oft zum Verhängnis, muss man sagen. Also die Emirate und Russland haben Interesse am Gold, an den Schätzen des Sudan. Und auf der anderen Seite Abdel Fattah al-Burhan, dieser Militärchef und eben de facto Machthaber des Landes, der versteht sich bestens mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. Man hört schon, die beiden verbindet also auf jeden Fall der gleiche Vorname, aber auch noch mehr, nämlich das Interesse, dass das Militär an der Macht bleibt. Ägypten hat ja angesichts der eigenen Geschichte mit einer autokratischen Regierung mit großer Militärnähe kein Interesse dran, dass im Nachbarland Sudan plötzlich die große Demokratie ausbricht. Und ein anderer Unterstützer noch von al-Burhan soll übrigens Saudi-Arabien sein. Manche sprechen also auch schon davon, dass sich die beiden Golfstaaten, Emirate und Saudi-Arabien, quasi so eine Art Stellvertreterkrieg im Sudan leisten. Dahinter steckt, dass die Saudis großes Interesse daran haben, den fruchtbaren Boden des Sudan als Kornkammer zu nutzen, sprich als Ernährungssicherheit für die eigene Bevölkerung in der trockenen Wüstenregion. Das sind nur ganz grob die Linien. Da haben auch noch andere Staaten wie Libyen und andere Länder ihre Finger im Spiel. Also das ist wirklich hochkomplex, wie viele Akteure da mitmischen. Und das treibt diesen Krieg immer weiter voran.
Und die Vereinigten Arabischen Emirate, wenn ich die jetzt nochmal rauspicken darf, die sind ja auch in anderen Sachen involviert, zum Beispiel in den Verhandlungen zu Gaza jetzt gerade. Wie hängen diese Verhandlungen vom Sudan und Gaza eigentlich zusammen, zumindest so ums Eck?
Naja, fest steht auf jeden Fall, dass der Sudan ein Stück weit ja als vergessener Krieg gilt. Und das liegt natürlich daran, dass wir gerade andere große Kriege auf der Welt haben, die alles dominieren. Das ist ganz klar Gaza und das ist die Ukraine-Kriege, die uns auch ja ein Stück weit näher sind vielleicht als ein Krieg in Afrika. Und deshalb natürlich die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit ist viel mehr momentan auf Gaza. Und da spielen, du sprichst die Vereinigten Arabischen Emirate an, die spielen da ein Stück weit die Guten. Die sind mit den USA verbündet. Die haben vor einiger Zeit ihre Beziehungen zu Israel normalisiert. Sie sind ein enger Bündnispartner des Westens. Sie bemühen sich um humanitäre Hilfe für Gaza. Sie wurden sogar als Friedenstruppe mal ins Gespräch gebracht. Nicht zu vergessen natürlich die vielen Öl- und Gasgeschäfte, die die Emirate weltweit haben, auch mit Deutschland, mit Europa, die Investitionen in erneuerbare Energien. Also insgesamt ist das Image der Vereinigten Arabischen Emirate schon, die gelten ein Stück weit als die Guten am Golf. Und das lenkt natürlich wunderbar ab, auch von der Politik, die im Sudan betrieben wird. Und da wird wirklich knallharte Interessenpolitik betrieben.
Wo man ja mutmaßlich dann auch Waffen hinliefert, ne? Also das haben wir jetzt noch gar nicht benannt, aber da gibt es ja auch diese Vorwürfe, dass genau das getan wird.
Absolut. Waffen, Geld, Unterstützung in jeder Hinsicht. Dafür gibt es natürlich nie Beweise, aber das ist das, was ganz klar Beobachter sagen.
Ja. Wie ist das denn jetzt? Also weil diese Warnungen, auch die Hilferufe, die Appelle an Regierungen, die hören wir über 1,5 Jahre jetzt schon. Muss man am Ende sagen, die Welt schaut wieder weg, so wie das auch schon beim Völkermord in Darfur vor rund 20 Jahren der Fall war?
Ich glaube, die Welt schaut sogar noch mehr weg als vor 20 Jahren. Denn vor 20 Jahren gab es ja immerhin irgendwann die große Initiative vom damaligen US-Präsidenten George Bush und dem britischen Premier Blair. Wir retten Darfur, wir machen was. Und heute dagegen fehlt den Hilfsorganisationen aktuell total das Geld. Das ist das große Problem, weswegen auch so viele Menschen hungern. Die Hilfsorganisationen können die Menschen nicht mehr versorgen. Die Vereinten Nationen sagen, die für dieses Jahr benötigten Mittel, das sind 2,5 Milliarden Euro, wurden bislang nur um ein Drittel bereitgestellt. Das Restgeld fehlt. Und das Geld dieser Welt wird gerade anderswo ausgegeben. Und das ist schon sehr, sehr bitter zu sehen.
Anna, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, da auch so tief einzusteigen und das wirklich mal grundsätzlich zu erklären. Vielen, vielen Dank.
Danke euch.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode. Wir sagen danke, wir, das sind Barbara Schmidt-Matern, die hat die Redaktion gemacht und ich bin Steffi Rohde, ich habe das hier gehostet. Und wir lassen noch ganz kurz ein bisschen Werbung da. Heute ist nämlich Klimatag beim Deutschlandfunk mit sehr, sehr vielen, sehr guten hintergründigen Berichten, vielen Gesprächen. Wir haben zum Beispiel auch ausführlich mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer gesprochen. Könnt ihr alles finden in der Deutschlandfunk-App. Soweit von uns. Schönes Wochenende euch. Ciao, ciao.